Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 64 des History Lost in Time Podcasts. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLIT AI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
Nach Episode 50, in der ich über alte Panzer im Ukraine-Krieg gesprochen habe, schließe ich nun die Episode über alte Infanteriewaffen im Ukraine-Krieg an. Genauso wie im Bereich der Panzer und der Luftabwehr findet man auch hier alte Waffensysteme, die reaktiviert worden sind. Im Falle der Infanterie sind sie sogar deutlich älter und gehen teilweise zurück bis ins 19. Jahrhundert. Ja, wirklich, kein Witz.
Politische Agenda und Hintergründe.
Wie bereits in Episode 50 gesagt, möchte ich hier eine politikneutrale Darstellung der altmodischen Waffensysteme im Ukraine-Krieg erarbeiten. Ich habe zum Krieg meine Meinung, die wird sich auch durch Internetdiskussionen nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass das bei den meisten anderen genauso ist. Also schenken wir uns einfach die politische Debatte. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass sich sowieso niemand von den Entscheidungsträgern für unsere individuelle Meinung interessiert. Und konzentrieren wir uns hier einfach auf die militärischen Fakten.
Die verwendeten Quellen.
Für diese Episode benutze ich einen Mix aus Online-Quellen. Aufgrund der diffusen Informationslage ist es möglich, dass Teile dieser Quellen Falschinformationen liefern und dass das später korrigiert werden muss. Ich habe aber versucht, nach bestem Wissen und Gewissen Informationen zusammenzutragen, ohne in eine bestimmte Richtung damit gehen zu wollen. Bei den Panzern in der Ukraine sehen wir Waffensysteme vom T-54, dessen Ursprünge in den späten 40er Jahren liegen, bis hin zu modernen Waffensystemen wie dem M1 Abrams, dem Leopard 2 oder den letzten Varianten des T-90. Bei Infanteriewaffen ist die Bandbreite wesentlich größer. Reguläre Einheiten bzw. Elite-Einheiten der russischen und ukrainischen Armee sind mit bester Ausrüstung und modernster Bewaffnung ausgestattet. Beide Armeen waren aber auf einen derart langen und großen Krieg nicht vorbereitet. Das war aber, so ehrlich muss man sein, auf der Welt niemand. Speziell in Deutschland herrschte ja die Meinung vor, dass große und lange Kriege dieser Art der Vergangenheit angehören würden und moderne Kriege mit Spezialeinheiten und Cyberspace-Waffen ausgefochten werden würden. Und diese Einheiten und Waffen haben natürlich ihren Platz. Aber wenn der Ukraine-Krieg uns eins gelehrt hat, dann dass klassische Waffen wie die Infanterie und die Artillerie in großen Kriegen unverzichtbar sind. Um die Massenarmeen Russlands und der Ukraine auszustatten, mussten daher beide Staaten alles einsetzen, was organisiert werden konnte. Und dabei wurde sehr tief in die Depots gegriffen und vieles, was man eher in Museen verorten würde, wieder zum Einsatz gebracht. Teilweise mit erstaunlich guten Ergebnissen. Was man erwarten konnte, waren ältere sowjetische Sturmgewehre und Maschinengewehre. Praktisch alle Varianten des Sturmgewehrs AK-47, also das Original, aber auch Modernisierungen wie das AKM und das AK-74, kamen auf beiden Seiten zum Einsatz. Muss man zum AK-47 noch was sagen? Naja, für die drei Menschen auf der Welt, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Das AK-47 ist das erste und älteste sowjetische Sturmgewehr. Es wurde ab 1949 bei den sowjetischen Streitkräften eingeführt. Seine Entwicklung wurde inspiriert vom deutschen Sturmgewehr 44, welches gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in geringer Stückzahl bei der Wehrmacht verwendet wurde. In seiner Urform wog das AK-47 rund 3,5 Kilo und verschoss 7,62 mm Patronen. Über die Jahrzehnte wurde das AK-47 immer wieder modernisiert und kam weltweit zum Einsatz. Seine Form ist so ikonisch, dass es sogar auf Staatsflaggen, wie zum Beispiel der von Mosambik, verewigt wurde. Ältere sowjetische Maschinengewehre aus den 60er und 70er Jahren, wie das PKM und das RPK-74, sind ebenfalls im Einsatz. Das PKM ist eine auf dem PK-Maschinengewehr von 1961 basierende Waffe, die sich seit 1969 im Einsatz befindet. Es ist ein luftgekühltes MG mit einem Gewicht von 9 Kilo und einem Kaliber von 7,62 mm. Das RPK-74 sieht optisch aus wie ein AK-74 Sturmgewehr mit einem Zweibein vorne dran und gilt als leichtes Maschinengewehr. Es wiegt rund 4,7 Kilo und hat ein Kaliber von 5,45 mm. Ebenfalls wenig überraschend ist der Einsatz des RPG-7-Raketenwerfers. Dieser befindet sich seit 1961 im Einsatz und wird weltweit eingesetzt. Die Waffe wiegt etwa 7 Kilo und hat eine Reichweite von maximal 700 Metern, allerdings ist die Präzision auf dieser Distanz extrem gering. Bei Tests der US Army 1976 ergab sich, dass die Trefferquote bei einer Distanz von mehr als 100 Metern stark nachlässt. Auf 50 Metern gab es eine Trefferquote von 100%, auf 100 Metern von 96%, bei 200 Metern waren es nur noch 51%, bei 400 Metern nur noch 9%. Es gibt unterschiedlichste Munitionsarten, von panzerbrechender Heat-Munition über Splittersprengköpfe bis hin zu thermobarischen Sprengköpfen. Das Gewicht der Sprengköpfe liegt zwischen 2 und 4,5 Kilo. Alle diese Waffen sind robust, effektiv und vor allem billig und weit verbreitet. Die Armeen sind mit diesen Waffen bestens vertraut. Die Produktion von Munition und Ersatzteilen ist kein Problem. Der Einsatz dieser Waffen ist also wenig überraschend und sie leisten weiterhin gute Dienste. Was die persönliche Ausrüstung angeht, gibt es ebenfalls große Unterschiede zwischen den Eliteeinheiten und den Mobilisierten. Anfangs wurden sogar alte 1,3 Kilo schwere sowjetische Stahlhelme vom Typ SSH-40 aus dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, da es an modernen Helmen mangelte. Schutzwesten waren ebenfalls nicht für jeden Soldaten vorhanden und so etwas wie Nachtsichtgeräte waren selten. Auch Patronentaschen und Bajonette waren teilweise noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Ukraine profitierte von westlichen Lieferungen, Russland konnte durch das Hochfahren seiner Kriegswirtschaft die Situation schrittweise verbessern. Soweit zu den wenig überraschenden Waffensystemen. Es sind aber weitaus ältere Waffensysteme im Einsatz, die den ein oder anderen überraschen dürften. Das vermutlich älteste Waffensystem ist das unverwüstliche Mosin-Nagant-Repetiergewehr, die Standardwaffe des russischen Infanteristen aus dem Ersten Weltkrieg. Dieses Gewehr ist rund 4 Kilo schwer und existiert mit unterschiedlichen Kalibern, unter anderem 7,62 mm, 7,92 mm und 30-06 Springfield. Es wird mit einem 5-Schuss-Clip geladen, muss aber mit dem Repetierbolzen nach jedem Schuss manuell nachgeladen werden. Es besitzt eine niedrige Schussfrequenz im Vergleich zu modernen Sturmgewehren, aber es ist sehr präzise. Die effektive Schussweite beträgt immerhin 850 Meter. Und es wird daher vereinzelt als Scharfschützengewehr eingesetzt. Das Mosin-Nagant wurde 1891 entwickelt und befindet sich daher seit rund 130 Jahren im Einsatz. Das können nicht viele Waffensysteme von sich behaupten. Die zweite Waffe des 19. Jahrhunderts, deren Einsatz dokumentiert ist, ist der Nagant-Revolver von 1895, der vereinzelt noch als Sekundärwaffe verwendet wird. Er wiegt rund 800 Gramm und verwendet als Munition entweder 7,62 mm oder .32 ACP. Er besitzt eine 7-Schuss-Trommel und hat eine effektive Reichweite von rund 50 Metern. Wesentlich stärker verbreitet, gerade auf ukrainischer Seite, ist das Maxim-Maschinengewehr von 1910. Dieses über 110 Jahre alte Maschinengewehr ist ein Veteran des Ersten Weltkrieges. Es ist sehr schwer und wassergekühlt. Die Waffe selbst wiegt 27 Kilo. Das leichtere Sokolov-Gestell wiegt zwischen 36 und 45 Kilo, ein Gestell auf Rädern wiegt sogar satte 170 Kilo. Vergleicht man dieses Gewicht mit älteren westlichen MGs wie dem amerikanischen M60 oder dem deutschen MG3, wird der Klassenunterschied deutlich. Selbst mit einem großen Gestell wiegen diese MGs so viel wie das Maxim ohne Gestell. Ein modernes MG kann ohne größere Probleme von einem Infanteristen getragen und bedient werden. Ein Maxim ist etwas für eine kleine Gruppe. Aber das Maxim hat als wassergekühltes Maschinengewehr einen entscheidenden Vorteil. Während moderne luftgekühlte MGs nach ein paar hundert Schuss einen Laufwechsel benötigen, da der Lauf sonst zu heiß wird, kann ein Maxim quasi im Dauerfeuermodus verwendet werden und tausende Schuss abgeben, ohne je heiß zu laufen. Für Punktverteidigung, wenn Stellungswechsel nicht so häufig notwendig sind, kann ein Maxim also durchaus von Vorteil sein. Da das Maxim außerdem moderne Munition verwendet, je nach Variante unter anderem 7,62 mm und 7,92 mm, ist sein Betrieb kein großes Problem. Die Ukraine fand in alten sowjetischen Depots hunderte dieser Maschinengewehre und sie leisten weiterhin guten Dienst. Denn was im Ersten Weltkrieg Tausende von Soldaten das Leben gekostet hat, ist auch heute noch tödlich. Vereinzelt wurden auch Gewehre des Typs Tokarev SVT-40, Maschinenpistolen des Typs PPSH-41 und Maschinengewehre des Typs DP-27 gesichtet. Das Tokarev SVT-40 ist ein halbautomatisches Gasdruckgewehr und ähnelt daher dem amerikanischen M1 Garand. Es basiert auf dem älteren SVT-38 und wurde ab 1940 eingesetzt. Es wiegt knapp 4 Kilo, verwendet das Kaliber 7,62 mm und hat ein 10-Schuss-Magazin. Im Zweiten Weltkrieg erwies es sich als weniger robust als erwartet, inspirierte jedoch die Wehrmacht zur Entwicklung des Gewehrs 43. Die Maschinenpistole PPSH-41 ist eine ikonische sowjetische Infanteriewaffe des Zweiten Weltkrieges. Sie wurde häufig mit großen Trommelmagazinen bestückt, die 71 Schuss beinhalteten. Die Reichweite war zwar sehr gering und lag nur bei 150 bis 200 Metern, aber die hohe Feuerrate und weite Verbreitung sorgte dafür, dass sowjetische Soldaten im Nahkampf deutsche Wehrmachtseinheiten, die nur den Karabiner 98K besaßen, einfach in einem Hagelsturm aus Kugeln überrennen konnten. Die Waffe wiegt rund 3,5 Kilo und verwendet das Kaliber 7,62 mm oder 9 mm Parabellum. Das Maschinengewehr DP-27 wurde 1928 bei den sowjetischen Streitkräften eingeführt. Es hat ein charakteristisches Scheibenmagazin, welches von oben auf die Waffe angebracht wird. Es wiegt rund 9 Kilo und verwendet das Kaliber 7,62 mm. Die Waffe gilt als recht effektiv. In der Kategorie schwere Infanteriewaffen, die reaktiviert worden sind, befinden sich die 45 mm Panzerabwehrkanone M1937, die 7,62 cm Feldkanone ZIS-3 und alte sowjetische 82 mm und 120 mm Mörser, die aus den 30er und 40er Jahren sind. Das 45 mm M1937 ist natürlich als Panzerabwehrwaffe heutzutage nicht mehr zu gebrauchen. Es kann aber auch Splitter- und Schrapnellmunition verschießen. Es ist daher gegen weiche Ziele und nicht oder nur leicht gepanzerte Fahrzeuge weiterhin effektiv. Die Waffe ist auf Rädern montiert und kann daher von Fahrzeugen gezogen werden. Sie wiegt rund 1,2 Tonnen, hat eine Schussrate von bis zu 20 Schuss pro Minute und eine Reichweite von rund 4 Kilometern. Die ZIS-3 wurde 1942 bei der Roten Armee eingeführt. Auch sie ist auf Rädern montiert und daher mobil. Sie wiegt rund 2,2 Tonnen und hat eine Schussfrequenz von maximal 25 Schuss pro Minute. Die Reichweite beträgt rund 13 Kilometer. Sie kann eine große Bandbreite an Munition verfeuern, von panzerbrechend über hochexplosiv bis hin zu Schrapnell oder Rauch. Auch sie ist daher gegen weiche Ziele oder leicht bis nicht gepanzerte Fahrzeuge weiterhin nützlich. Der sowjetische 82 mm M1937 Mörser würde von jedem erkannt werden, der auch nur einen einzigen Kriegsfilm aus der Vietnam-Ära gesehen hat. Ein Rohr auf einem Gestell, das Steilfeuer abgibt. Der 56 Kilo schwere Mörser feuert 3 Kilo schwere Granaten ab und kann bis zu 30 Granaten pro Minute verfeuern. Die maximale Reichweite beträgt 3 Kilometer. Ein verbessertes Modell, das M1941, besitzt ähnliche Werte. Die schwere Variante, die 120 mm Mörser, gibt es ebenfalls in zwei Versionen, den PM38 von 1938 und den PM43 von 1943. Sie wiegen rund 275 Kilo, verfeuern 16 Kilo schwere Granaten, haben eine Reichweite von rund 6 Kilometern und eine Schussfrequenz von rund 10 Granaten pro Minute. All diese Waffen sind robust und immer noch effektiv, wenn auch veraltet. Aber auch hier gilt, was damals tödlich war, ist auch heute noch gefährlich. Wenn eine Mörsergranate neben einem Soldaten explodiert, ist es völlig egal, aus welchem Jahrhundert der Mörser selbst ist, denn der Mensch hat sich in der Zeit nicht wesentlich verändert. Auch alte Infanteriefahrzeuge sind vereinzelt im Einsatz gesichtet worden. Dazu gehört unter anderem der Guards 67, der sowjetische Jeep, der erstmals 1943 gebaut wurde, und auch der Studebaker US-6, der amerikanische Lend-Lease-Lastwagen, der erstmals 1941 zum Einsatz kam. Hier ist der Einsatz aber eher symbolisch zu betrachten. Die Relevanz der Fahrzeuge ist sehr gering. Der Guards 67 wurde von 1943 bis 1953 produziert. Er besitzt einen 3,3 Liter Benzinmotor, der 54 PS leistet. Der 3,3 Meter lange Wagen wiegt rund 1,3 Tonnen. Der amerikanische Studebaker US-6 wurde von 1941 bis 1945 produziert und in gewaltiger Zahl an die Sowjetunion geliefert. Er wiegt rund 4,5 Tonnen leer, ist über 6 Meter lang und wird von einem 86 PS Benzinmotor angetrieben. Er kann maximal 72 km/h schnell fahren und hat eine Reichweite von etwa 380 Kilometern. Je nach Version kann er bis zu 4,5 Tonnen Last tragen. Zu den absoluten Exoten gehören einzelne deutsche Karabiner 98K, das Standardgewehr der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die auf ukrainischer Seite vereinzelt bei Territorialverteidigungseinheiten gesichtet wurden. Dieses 4 Kilo schwere Repartiergewehr verschießt 7,92 mm Munition und ist mit Zielfernrohren bis auf 1000 Meter präzise. Es hat ein 5-Schuss-Clip-Magazin, muss aber nach jedem Schuss mit dem Repartierbolzen manuell nachgeladen werden. Es basiert auf dem älteren Gewehr 98, das im Ersten Weltkrieg das Standardgewehr der Kaiserlichen Armee war. Nach dem Zweiten Weltkrieg landeten Millionen von Karabiner 98K in den Depots der Sowjetunion und so kam die Ukraine in den Besitz dieser Waffen.
Ein paar abschließende Worte.
Insgesamt gesehen ist der Einsatz dieser alten Waffen nicht kriegsentscheidend. Sie werden, mit Ausnahme des Maxim-MGs, eher vereinzelt, punktuell und bei sekundären Einheiten verwendet. Allerdings zeigt der Einsatz dieser Waffen, wie tief beide Seiten in die Depots greifen müssen, um ihre Armeen auszustatten. Westliche Lieferungen für die Ukraine sowie Eigenproduktionen auf beiden Seiten sorgen natürlich dafür, dass diese alten Waffen mehr und mehr ersetzt werden können. Andererseits sind die Verluste an Menschen und Material auf beiden Seiten so hoch, dass der Verzicht auf funktionierende Waffen, egal wie alt, einfach nicht möglich ist.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.